Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Wie schafft man es, eine erfolgreiche Musikerin zu sein und dabei auch politisch und schwarz und als Frau? Die Musikerin Malonda hat über genau diese Fragen einen Podcast gemacht. Ist keine leichte Geschichte, obwohl Malonda eigentlich eine ziemlich erfolgreiche Musikerin ist. Sie sagt gerne, sie ist eine Electric Diva und sie ist so eine Mischung aus Hildegard Knef und Grace Jones.
Ich bin kein Mädchen mit Streichhölzern, weil ich brenne. Ich bin die Feuer.
Ja, das ist ihr Song Feuerfrau aus ihrem ersten Album, das letztes Jahr erschienen. Mein Herz ist ein dunkler Kontinent, heißt es. Und das Album ist ziemlich gut angekommen. Aber was dann passiert, das beschreibt Malonda in ihrem Podcast dann so.
Es gab tolle Rezensionen, Radiostücke, Podcast-Interviews, Artikel. Es war richtig, richtig nice. Und ich habe gedacht, geil, es läuft. Und dann kommt die Festivalsaison und nichts passiert. Ich kriege nicht einen einzigen Gig. Und ich habe mich dann gefragt, ey, können Leute nichts mit dem Genre anfangen? Ist es irgendwie so scheiße, was ich mache? Das ist die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle. Wie kann ich weitermachen? Wie soll ich weitermachen?
Ja, so lautet es am Anfang dieses Podcasts und Malonda stellt eben diese Fragen ins Zentrum, arbeitet mit diesen Fragen. Das ist ein Podcast, der aus Gesprächen besteht. Gesprächen mit vielen Freundinnen, mit Familie, mit anderen Musikerinnen. Mine ist zum Beispiel zu hören oder Großstadtgeflüster. Und was dieser Podcast am Ende erzählt und was er mit der Musikkarriere von Malonda gemacht hat, das kann sie uns jetzt selber erzählen. Herzlich willkommen, Malonda.
Hi.
Das sind ja ziemlich große Fragen, vor denen Sie da standen. Ende letzten Jahres war das, ne, nachdem das Debütalbum rausgekommen ist. Vielleicht können Sie uns nochmal sagen, was genau hat Sie da beschäftigt? Also was für Fragen waren das genau, die Sie da umgetrieben haben?
Ja, es ging ja letztlich für mich jetzt darum, irgendwie herauszufinden, was ist denn eigentlich das Dilemma, in dem ich stecke? Ist es etwas, was alle Indie-MusikerInnen irgendwie betrifft? Sind das strukturelle Fragen, die mich als queere schwarze Person betreffen? Ist die Musik vielleicht einfach nur scheiße? So, also ja. Das waren tatsächlich einfach, ich musste das für mich irgendwie selber auseinanderfriemeln, ja. Auch wie Erwartungen und Realität irgendwie vielleicht auch auseinandergehen. Ja, mich da auch einfach durch eine eigentlich künstlerische Krise arbeiten.
Ja, und Sie haben den Weg des Gesprächs gewählt. Mhm. Das schreiben Sie, sagen Sie auch einmal in dem Podcast, glaube ich, dass das so, dass überhaupt das mal so formulieren zu können, jemand anderem gegenüber, dass das schon so total hilfreich war. Vielleicht können Sie das nochmal sagen. Also wie sind Sie da auf die Idee gekommen, einen Podcast draus zu machen? Was haben Sie sich von den Gesprächen erhofft?
Also ich für mein Leben dialogisch, ich verhandle meine Themen immer im Dialog und ich habe das große Glück, mit vielen sehr klugen und tiefen Menschen befreundet zu sein und mit denen auch eben sehr gute Gespräche zu führen. Und dann gibt's oft den Running Gag, oh Mann, dieses Gespräch hätten wir jetzt aufzeichnen müssen. Mhm. Neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind Podcasts halt die logische Form, diese Art von Gespräch halt an die Öffentlichkeit zu bringen. Im Austausch mit anderen Leuten aus der Musik und der Kunst habe ich dann auch gemerkt, dass die Fragen, die mich umtreiben, auch viele andere beschäftigen.
Ja, ja. Das fand ich auch total spannend. Also es war natürlich total spannend, Ihre Perspektive zu hören, aber auch immer wieder die Gäste, mit denen Sie gesprochen haben oder Ihre Freunde und andere Musikerinnen, weil ich das Gefühl hatte, da kriegt man auch nochmal so einen anderen Einblick vielleicht. Wir können ja mal einen kleinen Ausschnitt hören, wo Sie zum Beispiel mit der Sängerin Mine sprechen.
Wie ist denn das, wenn man dann auf der Bühne steht und so persönlichen Pain teilt? Ist es für dich leicht?
Nee. Nee, überhaupt nicht, nee. Also ganz am Anfang, ich habe ja auch super lang geschrieben und gar niemand die Songs gezeigt, weil ich übelst Schiss hatte, dass Leute so private Sachen über mich wissen. Und das einfach sehr privat ist so.
Also schon auch eine verletzliche Seite, die da so zum Vorschein kommt, weil sie natürlich auch sehr persönlich fragen. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie da auch nochmal neue Perspektiven gelernt haben, wie andere Musikerinnen und Musiker mit ihrer Kunst und ihren Fragen umgehen?
Naja, das war ja keine bewusste Kuration in dem Sinne, sondern es waren tatsächlich einfach Leute, die mein Umfeld sind. Das heißt, ich kenne die schon und wir leben alle so gerade in einer Welt, die auch irgendwie sehr bedrohlich und gewalttätig ist.
Ja.
das ist vielleicht auch so ein bisschen die unterliegende Botschaft in diesem Podcast, dass so viele von uns, also MusikerInnen, KünstlerInnen, aber auch einfach denkende und fühlende Menschen verzweifeln, spüren Wut, Trauer, müssen irgendwie weitermachen und bleibt ja sonst nichts übrig. Mhm. Da kommt dann halt auch eben diese Verletzlichkeit auf einer sehr individuellen und persönlichen Ebene zutage. Aber ich will natürlich dann trotzdem auch was über die Strukturen, die darunter liegen, erzählen.
Also zum einen erleben wir sie persönlich, wir erleben die Menschen persönlich. Gleichzeitig geht es aber natürlich um Strukturen. Das sind ja strukturelle Fragen, die Sie haben. Was haben Sie da vielleicht Neues rausgefunden über diese Verbindung, dieses Intime und Strukturelle?
Naja, also die Probleme innerhalb der Musikszene sind ja auch die Probleme der Gesellschaft. Der Ansatz war einfach, wir müssen über beides gleichzeitig reden, weil vieles verschärft sich in der Musikszene, weil es eben um Kunst und damit auch immer um Identität geht und anderes kann halt leichter wegignoriert werden, weil KünstlerInnen in Anführungszeichen ja auch schon eine Identität für sich ist, die uns angeblich alle eint. Aber es gibt schon auch Themen, die halt gerade sehr an der Oberfläche liegen. Also zum einen merkt man halt, alle KünstlerInnen teilen gerade auf Social Media im Prinzip denselben Post, wie sie halt strugglen, halt gegen den Algorithmus und was sie alles tun müssen, um in irgendeiner Form präsent zu sein. Das andere ist, und das ist das Ungesagte, beziehungsweise eine meiner Freundinnen Finna hat es tatsächlich auch mal gesagt, broke. So, wir sind broke. Und die Frage ist, und das ist tatsächlich etwas, was mich sehr beschäftigt, was man alles machen muss, damit Musik offener und zugänglicher wird. Wo ist denn eigentlich das ganze Geld, was mit unserer Kunst verdient wird? Und das ist tatsächlich so, würde ich den Podcast fortsetzen, wäre das auch die erste Frage, die ich stellen würde.
Habe ich auch gerade gedacht, genau. Das klingt gleich wie die zweite Folge des Podcasts eigentlich. Also noch weitere Fragen, die sich da anschließen. Und eine Frage, die sich da auch anschließen, die Sie in diesem Podcast ja auch schon stellen, ist, wie geht es zusammen? Künstlerin sein und politisch sein? Und da sprechen Sie in Ihrem Podcast vor allem über einen Song von Ihnen, einen ziemlich politischen Song, nämlich Deutschungshoheit.
Sie haben sich geschämt, aber das ist vorbei. Hauptsache, Sie haben Deutschungshoheit. Sie sehen mich an, ich sehe Ihnen an. Was Sie in mir sehen, ein See aus Klischees. Archaische Gottheit mit großem Gesicht.
Also ein explizit politischer Song von Ihnen. Es geht um Diskriminierungserfahrungen. Und Sie sagen in dem Podcast, dass Sie jetzt eigentlich dran zweifeln, ob Sie in Zukunft mehr solche politische Songs machen wollen. Woher kommen diese Zweifel?
Ich wollte so einen politischen Song wie Deutschungshoheit halt eben nicht machen.
Ja, ja.
Und habe diesen Song aber gemacht und er hat sehr, sehr viele Leute angesprochen. Es wurde viel darüber geredet. Er wurde auch häufiger gespielt. Ich bin ja aber einfach angetreten, um Kunst zu machen und habe dann gemerkt, dieses Ding Kunst von der Künstlerin trennen, das klappt in meinem Fall halt einfach nicht. Es kann nur einfach sehr anstrengend und kräftezehrend sein. Ich glaube, ein Teil der Frage, ob ich überhaupt weitermache, der beschäftigt sich dann halt eben nicht nur mit der Kunst, sondern halt auch mit der politischen Dimension der ganzen Veranstaltung.
Sie haben auch gesagt im Podcast, dass Sie das so gerne trennen wollen würden. Also Musik und Politik machen, ohne Klischees zu bedienen. Sie sprechen da ja auch mit Suki, einer Freundin und Musikerin, sehr erfolgreiche Rapperin, die mittlerweile Kindermusik macht, mit und für Kinder. Ist das so ein Weg, wo Sie sagen würden, ja, sie hat da einen Weg gefunden, politisch aktiv zu sein, musikalisch, aber sich trotzdem aus diesem Game rauszuziehen?
Ja, in dem Interview mit Suki ging es ja auch genau um die Frage, wie kommen wir aus der Nummer raus, wie schaffen wir es, weniger produktförmig zu sein. Mir geht es ja dann auch um so eine Form von Disidentifikation. Ich habe überhaupt gar kein Problem, ein Klischee auch zu thematisieren. Mhm. Ich möchte halt einfach nur das zu meinen Bedingungen tun dürfen. Das ist halt eben eine Freiheit, die uns gegenwärtig in dem, was die Musik Szene ist und was die kapitalistischen Verwertungslogiken, die ihr zugrunde liegen, halt sind, nicht zulässt. Also wir sind nicht frei in unserem Schaffen, in unserem künstlerischen Ausdruck, wenn wir gleichzeitig Erfolg haben wollen. Erfolg wird halt, woran wird das gemessen? Vermutlich auch ein Stück weit daran, dass wir unsere Steuern und unsere Miete bezahlen können.
Ja.
Es taucht bei Suki auf, es taucht aber auch bei Roger Reckless in dem Gespräch auch auf, der halt dann auch sagt, wenn du halt politisch sprichst, ist halt deine Karriere eine andere. Das war schon immer meine Realität. Gleichzeitig wurde aber auch von mir erwartet, dass ich politisch spreche aufgrund dessen, was ich als Identität abbilde. So. Es kann ja nicht sein, dass ich auf eine Bühne komme und jetzt irgendwie nur über Liebe und Sex spreche. Mhm. Warum eigentlich nicht? Ich möchte doch so gern.
Das ist genau das, was Roger Reckless auch sagt, ne? Dass er das erst nicht gemacht hat und dann aber auch kritisiert worden ist dafür. Mhm. Und er das dann aber so beschreibt, dass er sagt, ja stimmt. Eigentlich ja, ist es auch meine Mission. Ich muss auch mich hier politisch positionieren, auch als Künstler und auch als schwarzer Künstler, der ich bin.
Aber ist das unsere Mission? So, das ist halt das. Ich möchte natürlich auch die Kunst machen, die ich gerne machen möchte. Ja. So, ja. Also ist das, das ist natürlich die Frage. Klar ist es, weil wir so wenige sind, haben wir diesen sehr konkreten Auftrag. So, aber das ist natürlich, das verweist halt eben wieder nur auf die strukturelle Ungerechtigkeit, die dem zugrunde liegt. Wären wir natürlich ganz, ganz viele, könnten wir auch ganz, ganz viele Dinge tun.
Der Podcast ist ja schon auch so ein Versuchen, vielleicht einen anderen Weg zu wählen, sich nicht nur musikalisch auszudrücken, sondern in Gesprächen auszudrücken und die eigene Geschichte zu erzählen. Wie würden Sie das denn sagen? Was für eine Wirkung hat das für Sie? Hat der Podcast Ihnen irgendwie geholfen, diese Schaffenskrise, die Sie am Anfang genannt haben, zu überwinden?
Nachdem der Podcast schon fertig war, kam erstmal das ganz große Hadern, damit ihn überhaupt zu veröffentlichen, weil er halt so autobiografisch und persönlich ist. Und ich dachte, es gibt vielleicht Menschen, die die Geschichte verstehen. Auch Menschen, die, auch wenn sie es nicht tun, das wenigstens versuchen wollen. Mir war aber auch klar, das ist ein Angebot, das jetzt Mut erfordert, weil wir können lange darüber reden, warum das so ist, aber ich stelle halt immer wieder fest, dass Leute nicht mehr einfach sagen können, ich verstehe dies oder das nicht, sondern einfach gleich wütend werden, wenn man ihnen halt was zeigt, was sie nicht verstehen. So. Ja. Jetzt hatte ich für mich persönlich das große Glück, A, ein sehr offenes Publikum dafür zu haben, die halt das mit Freude aufgenommen haben. Dann halt eben auch von vielen Leuten halt auch zu hören, auch ungefragt, ja, ich soll auf jeden Fall weiter Musik machen. Insofern, ja, ich plane jetzt mein nächstes Album. Ich spiele dieses Jahr zum ersten Mal auf der Fusion. Ich habe aber auch gemerkt, ich möchte auch gerne dieses Podcast-Format weiter ausarbeiten. Und wie das dann aussieht, wie es dann ankommt, das kann ich noch nicht sagen, aber das habe ich nicht nur während der Arbeit an diesem Podcast gelernt, sondern das wusste ich auch schon vorher, das gehört halt zum Leben als Künstlerin einfach dazu.
Und ich glaube, viele Fragen, die Sie da stellen und für sich beantworten, werden dann auch für viele, viele andere beantwortet, die den Podcast auch hören. Das gilt auf jeden Fall für diese erste Folge, der neue Podcast von Malonda, die eigentlich als Musikerin bekannt ist und jetzt eben eine erste Folge ihres Podcasts rausgebracht hat, ist zu hören auf Soundcloud, heißt The Miseducation of Aishan Malonda. Ist die erste Folge und weitere Folgen könnten folgen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Dankeschön.
Und hier kommt jetzt auch noch ein Song von Malonda aus ihrem Album Mein Herz ist ein dunkler Kontinent. Dieser Song heißt Weil ich's kann.
Ich flirtete mit Adrian im Bordbistro der Deutschen Bahn. Er war in seinen 20ern und auf dem Weg nach Leipzig. Wir sahen uns noch ab und an. Es war wie im Chanson, doch irgendwann ghosteten wir uns gegenseitig. Julia war schlau und schön, wie tausend Feen, wie kann das gehen? Ich war hin und weg, ich dachte schon, es wird was Großes, aber dann verließ sie mich für einen Mann bei nicht mal gleicher Qualifikation. Und ich fang immer wieder von Null an. Und ich fang immer wieder an. Und ich fang immer wieder von Null an, weil ich's kann. Aushält, der die Scheine abzählt und sagt, pass. Aber im Verkehr mit ihm wird es nie so ganz intim. Er ist der Mann für den besonderen Anlass. Oh, man ist ein Filmschauspieler, böse Rollen spielt er viel. Er ruft mich an wie ein Dealer, nachts von Bett zu Bett. Optisch ist er nicht so ganz mein Fall, doch durch die Arroganz und seine Stimmausbildung macht er es wett. Und ich fang immer wieder von Null an. So, wer war jetzt als nächstes dran? Ich fang immer wieder von Null an, weil ich's kann, weil ich's kann, weil ich's kann. Unser Sex war übermenschlich, hemmungslos und unromantisch, wie es sich gehört. Alles einfach, alles richtig. Ich war süchtig, aber plötzlich sagte sie: Ich liebe dich. Das hat es ruiniert. Ach ja, dann gab's noch Fabian. Er spielte Fußball und ich kann nur sagen, er war nichts für mein Verein. Er hatte vielleicht Ballgefühl, doch er schoss beim Liebesspiel aus nächster Nähe immer voll vorbei. Und ich fang immer wieder von null an. Und ich fang mir immer wieder jemanden